Heute hören wir Gottes Wort aus 4. Mose, Kapitel 10, Abvers 11 bis 13. Also, man kann auch sagen, Numeri, 4. Mose, das heißt Numeri, Kapitel 10, 11 bis 13, von dem Aufbruch von Sinai. Daar werden wir anfangen, unsere neue Reihe Predigten über 4. Mose. Am 20. Tag im 2. Monat des 2. Jahres erhob sich die Wolke von der Wohnung des Gesetzes. Und die Israeliten brachen auf, aus der Wüste Sinai. Und die Wolke machte Halt in der Wüste Paran. So brachen sie zum ersten Male auf, nach dem Wort des Herrn, durch Mose. Aber zuerst wollen wir miteinander beten und werden still vor dem Herrn. Ja, wir danken dir, Herr Jesus, dass wir jetzt in deinem Namen zusammen sein können, Gemeinschaft haben, miteinander hören können auf dein Wort. Wir danken dir, Herr, dass du selbst dieses Wort mit Kraft erfüllst. Und wir brauchen es auch für unser Leben. Herr, sei du bei und mit uns diesen Sonntag. Und sei du der Barmherzige, der Herr, der gute Hirte, der uns Schritt für Schritt vorangeht. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, kennt ihr die Geschichte von dem Prediger, der über die Kirche als Leib Christi sprach? Die Kirche als ein Leib mit vielen Gliedern, als Leib Christi. Und der sein Thema so einleitete. Einige von uns sind wie der Mund. Gott hat uns die Gabe des Redens gegeben. Einige von euch sind wie die Ohren. Und besitzen die Gabe der Beratung und vom Zuhören. Und einige sind die Hände und haben praktische Gaben. Und dann geriet er in Schwärmen und rief, und einige von euch sind die Mandeln. Ohne euch wären wir besser dran. Und einige von euch sind wie der Blinddarm. Wir wussten gar nicht, dass ihr da seid, bis ihr angefangen habt zu murren. Nun, meine Liebe, ihr seid eine Gemeinde so nett, so möchte ich nicht anfangen. Dennoch, der Vergleich ist schon lehrreich. Paulus hat einmal gefragt, wie wäre die Gemeinde, wenn sie nur Augen wäre, oder ganz Ohr, oder Hand? Mose dachte wahrscheinlich, dass die Israeliten der ganze Leib eine Mandel oder ein Blinddarm geworden war, weil sie ein Haufen Nörgler waren. Aber, und ich finde das doch hochinteressant, da war auch Kraft des Heiligen Geistes bei ihnen. Gerade bei diesen Menschen, den alttestamentlichen Israeliten, Gottes Geist war da. Woher weiß ich das? Was sagt Nehemia in Kapitel 9, wenn er zurückblickt auf diese Zeit? Die Wolkensäule hörte am Tag nicht auf, sie auf ihrem Weg zu führen, noch die Feuersäule in der Nacht. Du, Herr, gabst ihnen deinen guten Geist, um sie zu unterweisen. Und Jesaja, wir haben es gelesen, Maria, oder? Jesaja erzählt uns in Kapitel 63, dass Gottes Volk wieder gedacht an die vorigen Zeiten, an die Tage von Mose und sein Volk. Wo ist er, der sie mit dem Hirten seiner Herde durch das Meer führte? Wo ist er, der seinen Heiligen Geist in sie gab? Die mit seinem herrlichen Arm Kraft gesandt hat, um zu Rechten des Moses zu gehen. Was haben wir dann so? In 4. Mose, in Numeri. Ein Volk, das die Macht Gottes erfuhr. Das lebte unter der Führung, unter in der Kraft des Heiligen Geistes, aber auch mit großen Problemen konfrontiert war. Bitte nicht vergessen, auch sie hatten den Heiligen Geist. Lasst uns bitte nicht in die Versuchung kommen, triumphal oder vielleicht naïef zu sein, wenn wir dieses Buch lesen oder uns einzubilden, dass nur weil wir nach Pfingsten leben, nur weil der Geist mit uns ist, alles im Garten rosig sein wird und gut. Warum geht es? Es geht um die Führungen Gottes. Wie Gott zijn volk leidt dat. Want dat kan ook ons een hilfe zijn in het dschungel des alltags. Denn die Führungen Israels zijn durchsichtig voor die Führung, die Gott ook ons aanbiedt. En dat kunnen we niet nur lezen als etwas, was na ja tausende jaren zurückliegt. Dat zal ons leren, zo wie damals handelde. Zo handelt er heute nog. Denn Gott is nog immer dezelfde treue God. Onze God. De God Israëls is onze God. Laat mij zuerst kort een overblik over die kapitel geven, die we in de komende wochen lezen werden. Heute also, en ook nächste Sonntag, zuerst kapitel 10. Stichwort: Aufbruch. Endlich geht Israël wieder auf den Weg. Endlich. Dan in kapitel 11 komen daar die problemen, fysische problemen, van nahrung, nood, und speiseplan, en ook ja, organisatorische problemen, die God zu lösen hadden. Später ervaren we in kapitel 12, was neid unter Gottes kinder anrichtet. Jawohl, es gab eifersucht zwischen den Führern und Spaltung in der Führung. Dan in kapitel 13 en 14 is die reden van furcht, grote furcht und unglauben, sogar van offenen rebellion. En in kapitel 16, daar gibt es mensen die streben naar status und ehrgeiz in Gottes Reich, waar ze dat thema heiligheid und dienen völlig missverstanden hebben. Nou, ik weet nog niet wie weit wir kommen sollten, dan gibt es natuurlijk nog Advent und Weihnachten. Aber hoffentlich schauen wir uns auch noch in die Kapitel 22 bis 24 an, wo wir ein Volk sehen, das von äußeren Intrigen bedroht ist. Auch wenn es gar nichts davon weiß. Du ratest schon? Hast du eine Ahnung, worüber geht das? Das ist die Geschichte von Biliam. Aber das bringt auch schon im Advent mit wunderbaren Weisungen, wunderbaren Prophezeiungen von einem Star, einem Stern. Um dann zu sehen, wie Gott gerade diese Geschichte verwandelt in einen Segen und wie sie seinen Schutz erfahren gegen alle Feinde. Aber wir fangen an mit Kapitel 10, 4. Mose 10. Hören wir nochmals die Verse 11 bis 13. Am 20. Tag im 2. Monat des 2. Jahres erhob sich die Wolke von der Wohnung des Gesetzes, die Stiftshütte. Und die Israeliten brachten auf aus der Wüste Sinai. Und die Wolke machte Halt in der Wüste Paran. So brachen sie zum ersten Male auf nach dem Wort des Herrn durch Mose. Zuerst Aufbruch. Und da habe ich mich gedacht, hätte es damals sowas wie ein Weltpresse gegeben, oder wie ein weltweites Netzwerk von Informationen und Medien, Social Medien, wäre der Aufbruch dieses Volks da auf Seite 1 gekommen? Oder unter die Spitzennachrichten? Wahrscheinlich hätten damals die Menschen sich viel mehr interessiert für die Großmächte, gleich wie heute. Für das, was die Ägypter taten. Für das, was die Hethiter im Norden taten. Vielleicht hatten sie sich immer noch gewundert über diesen seltsamen Friedensschluss der beiden Großmächte. Vielleicht weißt du, dass das Ägypten sich zurückzieht aus Syrien. und Palästina und sich innerhalb seiner Grenzen nur bewegen möchte. Und dass die Hethiter da im Norden im Vertrag mit Ramses, dem Pharao, dasselbe versprochen haben, dass sie sich zurückziehen nach dem, was wir heute Anatolien nennen, die Türkei. Hat natürlich eine Riesenauswirkung gehabt. Denk mal drüber nach. Wenn diese 600.000 Mann aufbrechen, 600.000, wenn dieses Volk sich in Bewegung setzt, wie ist es möglich, dass das angesichts der ganzen politischen Lage hineinkommen kann? In ein Land, von dem es heißt, es flieht Milch und Honig dort. In ein Land, das eben nicht gleichgültig ist, bis zum heutigen Tag. Sondern als die Landbrücke zwischen den Kontinenten, zwischen Afrika und Asien, eine gewaltige Bedeutung hat, die man ihm niemals nehmen kann. Gibt es in unseren Zeitungen, gibt es in unseren Nachrichten nicht jeden Tag Nachrichten aus Israel? Jeden Tag. Wie kommt es, dass dieses ziehende Volk, mein Vater war ein irrender Aramäer, so muss es Israel bekennen bij een dankfest. Wie kommt es, dass dieses kleine Volk den Weg machen kann in diese Landbrücke hinein, wo Milch und Honig fließt? Ist das überhaupt möglich? Wir sehen da heute im Rückblick manches sehr klar sich abzeichnen. Dieses sogenannte Friedens- oder Stillhaltevertrag zwischen Ägypten und den Hethiten, was diese Mittellandschaft gewissermaßen freigab, war eine Voraussetzung dafür, dass Israel hinein kann. Dass das überhaupt möglich war. Sicher, Gott führt. Das zeigte sich in ganz bestimmten Tatsachen und Geschehnissen der Weltgeschichte ab. Die Frage ist aber immer, womit verbinden wir das? Menschen haben die Neigung zu sagen, das haben wir schön geschafft. Aber von Gott her gesehen ist es Barmherzigkeit. Barmherzigkeit seinem Volk gegenüber. Dass er führt. Und wo er führt und darin erkannt wird, da wird es zum Segen. Da wird es gut. Aber erstens Aufbruch. Endlich wieder auf dem Weg. Jetzt haben wir noch gar nicht die Einzelheiten berührt, sondern uns zunächst einmal orientiert an dem, was man damals sozusagen in den Weltmedien hätte vermerken können. Aber hier in 4. Mose 10, Vers 11, da heißt es, am 20. Tage im 2. Monat des 2. Jahres, das heißt, seit dem Auszug aus Ägypten. Stel dir vor, fast ein Jahr ist vergangen, seit sie Ägypten verließen und am Berg ankamen. Und was für ein Jahr. Die Wunder über Ägypten, das Passafest, die Überquerung des Roten Meeres, der Bundesschluss am Berg Sinai und all die spektakulären Erfahrungen damit verbunden. Auch die schreckliche Zeit, in der sie sich gegenüber Gott gekehrt hatten, und beinahe vernichtet worden wären, aber er hat sie vergeben. Dann haben sie noch einige Monate mit dem Bau der Stiftshütte verbracht. Aber jetzt, auf dem Vormarsch. 5. Mose 1, was sagt Moses da? Der Herr, unser Gott, redete zu uns, ihr seid lange genug an diesen Bergen geblieben. Lange genug. Bitte halte dieses Datum einweile fest. Am 20. Tag im 2. Monat des 2. Jahres. Das ist nach dem Monat Nisan, in dem das Passafest stattfindet. Das ist für uns, denk mal an unsere eigene Osterfest, dat is voor ons gerecht etwa Anfang Mai. Aha, dat is nog etwas, Anfang Mai. Die Zeit also, in der normalerweise die Sturzfluten in den Wadis voorbij sind. Und was das bedeutet, wir haben jetzt Erfahrung mit Sturmfluten, oder? Israel hat auf seinem Weg viele dieser Wadis durchzuschreiten. Anfang Mai ist aber auch die Zeit, in der die Hitze noch nicht auf dem Höhepunkt ist. Eine Zeit, in der das Volk tatsächlich noch die Möglichkeiten zur Wanderung, zur Niederlassung, zum Weiterbewegen vorfinden kann. Übrigens ist eine kurze und sehr sachliche Beschreibung, oder? Ich habe mich im Nachhinein noch einmal gewundert, wie wir eigentlich beginnen sollten an diesem ersten Morgen mit einer solchen Datumsangabe. Am 20. Tage im zweiten Monat des zweiten Jahres. Aber so steht es geschrieben. Die Bibel ist sehr sachlich. Fakten, Daten. Die erzählt keinen großen Schmusch. Sie ist ganz sachlich und sagt, kannst du so nacherleben? Solltest du auch nacherleben? Denn schau mal, jetzt kommt der erste Punkt in dieser Führung. Da erhob sich die Wolke, steht da, von der Wohnung des Gesetzes. Wir sagen, der Wohnung, von der Wohnung der Stiftshütte. Gott gibt das Signal. Das muss doch was ganz Besonderes gewesen sein, oder? Dass da in diesem blauen Maihimmel, in dieser Gegend, so etwas wie eine Wolke wahrgenommen wird. Aber es war ja auch ein Zeichen. Es sollte auffallen. Gott hat nicht Zeichen gegeben, die man so richtig verwischen kann mit allem möglichen Zeug in der Welt. Sondern es sollte schon etwas Besonderes sein. Und Israel folgt. Vielleicht hat es schon lange darauf gewartet. Das ist der zweite Punkt. Die Israeliten brachen auf. Das ist interessant. Hier gibt es keine Schilderung von Mühen. Keine Diskussionen. Das könnte man sich aber denken, oder? Nach 40 Jahren Wüstenwanderung, helle Diskussion. Das sind ja auch so die Generationen. Eine, die aufwächst, eine, die jetzt in der Verantwortung steht. Ich könnte mich sehr schön vorstellen, welche Streitgespräche stattfinden, ob man da so eine Erscheinung an diesem blauen Himmel folgen soll. Ob man mitgehen soll. Oder doch lieber nicht. Wie viele neigten zu einem Zögern und sagen, man kann doch auch hier um den Berg herum in manchen Oasen, wo die Tieren weiden können, sein Leben fristen? Waarom sollen wir anrennen gegen diese Städte in Norden, Städte, in denen Riesen sind? He? Denn so haben es die Botschafter doch vor Jahrzehnten gesagt. Da gibt es Riesen, große Leute. Waarom dieser Blödsinn? Aber Gott will führen. Es geht in unserem Leben oft über merkwürdige Stationen, von denen wir lange nichts verstehen. Und doch wissen wir, jetzt hat unser Herr den Weg ausgeregt. Und du stehst jetzt vor der Erscheinung, willst du da mitgehen? Er führt ja Schritt für Schritt. Er trägt dich nicht sozusagen in einer Wolke, gleich ins Ziel. Und du bist drin. Sondern das geht oft über unglaubliche Stationen. Und ich möchte Ihnen eines wünschen. Diese Station Geduld. Die man braucht im Leben. Übrigens auch als alter werdende Mensch. Du brauchst sie, ich brauche sie. Ich weiß auch nicht, wann meine vorletzte Station ist. Oder die letzte vielleicht. Aber ich weiß, dass ich Geduld brauche, um da zu sein und zu sagen, ja, der Herr wirkt. Und der Herr richtet es ein. Und auch die Stationen, von denen wir jetzt dann lesen, die zunächst gar nicht so viel besagen für den Bibelleser. Die kann es natürlich mit seinen Augen in einer Affengeschwindigkeit über diese ganze Versie hinweggehen. Das geht oft so, hè? Sag mal ehrlich, beim Bibellesen. Aber auch hier ist was von der Fürsorge Gottes zu spüren. Und wo diese Fürsorge ist, da wird es dann am Ende auch wirklich gut. Die Bibel zieht aufs Ergebnis. Darum keine Diskussion. Kein Bericht über das, was innerlich vielleicht in Zweifel in den Menschen da zum Ausbruch kann. Wenn Gott durch die Wolke spricht, Israel aufbricht. Es gibt eine Geschichte aus der Kolonisierung von Afrika von einem Prinzen 5 Minuten. Kennst du die Geschichte? Prinz 5 Minuten? Seine Nickname. Irgendein europäischer Prinz, ich glaube, er war von Preußen, war an einer Expedition beteiligt, aber die ganze Expedition geriet in höchster Gefahr. Der Diener des Prinzen stürzt rein ins Zelt und sagt, sofort hinaus, alle. Wir haben noch eine Chance, wenn wir uns gleich auf den Weg machen. Aber dieser Prinz, weißt du, der war ein ganz zögerlicher Mensch. Hatte den Beinamen Prinz 5 Minuten. Und dann sagt er, noch 5 Minuten. Der Diener drängt. Aber der Prinz bleibt dabei. 5 Minuten. Das waren seine letzten. Seine letzten 5 Minuten. Entscheidend ist in unserem Leben am Ende doch, wo wir anpacken und etwas tun. Und dieser ganz einfache Satz, Israel bricht auf. Das enthält das Ergebnis, nämlich, sie gehen. Gehen einfach. Und jetzt kommt der dritte Punkt in diesem Aufbruch. Der Halt in der Wüste paraat. Da heißt es, die Wolke macht de Halt in der Wüste paraat. Es ist interessant, heute gibt es verschiedene Gebiete im nördlichen Sinai und im südlichen Israel, die diese Namen Paran tragen. Aber die Gegend, die Region, sag mal, die ist für uns schon einigermaßen einsehbar. Und was alles, es ist eigenlijk ziemlich viel, und was alles im Alten Testament von Paran erzählt wird, lasst uns ein bisschen wohl ahnen, welche Strapazen der Marsch dahin bedeutete. Wichtig ist aber, Gott hat auch hier in diesem Abschnitt und in diesem Station seinen Endpunkt bestimmt. Wenn die Wolke da Halt macht, dann lagert sich Israel und folgt ihm. In der Wüste wurde immer wieder erlebt, wie wunderbar eigentlich dieses Führen Gottes ist. Hast du er wel over nagedacht dat we zoveel lectionen bekommen als een wüste? Im Alten Testament? Die mensen konden in nachhinein erkennen, was voor een barmherzigkeit en genade sogar hier werkzaam waren. Wissen Sie, die späteren Messiassen, het is een klammer, die späteren Messiassen in Israël, die wollten allen die wüste Geschichten nachmachen. Wenn du Notizen machst oder auf die Handy tippen wollt, dann notiere hier Apostelgeschichte 21, Vers 38. En da geht es Paulus, Apostelgeschichte 21. Paulus wird verhaftet. Er kommt ins Gespräch mit einem römischen Kommandeur. Und der römische Kommandeur sagt ihm, bist du nicht dieser Ägypter, der vor diesen Tagen die 4000 Männer hinausführte in die Wüste? Bist du das nicht? Einer der vielen angeblichen Messiasen in der Zeit des ersten Jahrhunderts, der Ägypter, der die Männer tatsächlich hinaus in die Wüste führte? Weil er sagte, ja, die Wüste, das ist der Heilsort Gottes. Da kann man es immer wiederholen. Auch die frühchristlichen Mönche in Ägypten liebten die Wüste, die sogenannte Wüstenväter. Hast du schon mal davon gehört, Wüstenväter? Es gibt einen Mönch in Kremsmünster, der hat kürzlich noch begeistert ein Buch darüber geschrieben. Wüste, als der Heilsort Gottes, da kann man alles wiederholen. Oh ja? ich kann nichts wiederholen. In dem, was ich mich vornehme. Ich kann auch nichts wiederholen von dem, was ich in meinem Leben vor einem Jahr anpackte oder anpacken sollte. Hast du das schon mal gedacht? Ach, wenn ich das wiederholen könnte, werde ich das dann nicht besser machen. Meine Lieben, es gehört niet zu den Barmherzigkeiten Gottes, wenn mich leidet von Station zu Station. Und dass mich trotzdem weiterbringt. Ohne es alles wiederholen zu müssen. Es ist nicht so im Glaubensleben, dass der Herr sagt, naja, ich versetz dich jetzt noch einmal ein Jahr zurück, du kannst etwas wiederholen und dann bieten ein bisschen besser. Wir können ja auch diese Geschichte Israels nicht einfach wiederholen. Aber wir können in diese Geschichte erkennen, wie Gott ist. Wer ist. Das ist immer der Punkt. Hè? Wie ist Gott? Was ist sein Charakter? Wie tickt er? Wer ist er? Und wie möchte mit uns handeln? Das lernen wir hier. Und dieser Gott kann wunderbar lenken. Es heißt einmal in der Bibel, und wir haben vor kurzem in Ezra ein wunderbares Beispiel gesehen. Es heißt einmal, er lenkt sogar die Herzen der Könige wie Wasserbächen. Er lenkt die Herzen wie Wasserbächen. Und das ist etwas, was wir ganz bestimmt in unserem Leben oft und oft brauchen. Auch Nehemia fürchte sich für sein Gespräch mit dem Koning. Wie wird das schon gehen, dieser mächtige König? Aber Gott lenkte das Herz des Königs wie Wasser. Jetzt sagst du vielleicht, naja Jan, das in der Bibel, das sind die großen Führungen. Das ist alles ganz groß und mächtig. Aber was soll mein kleines Leben? Mein kleines Leben in mein Dörfchen. St. Marien. Kematen. Biberbach. Und Schlitt hat das so ein bisschen schon angesprochen, oder? Ins Wasser fällst ein Stein, ganz heimlich. Still und leise. Es ist auch noch so klein. Ich mit meinem kleinen Leben. Was soll ich eigentlich in diesem Ganzen? Weißt du, wir staunen eigentlich schon, wenn wir versuchen, mit offenen Augen durch die Tage zu gehen. Ich traf einen Bruder in Amersfoort. Eines Abends war gegen einen Baum gefahren. Auto war ein Totalschaden. Aber sagte, Jan, dank mit mir für Gottes Führung. Hat mich wie durch ein Wunder bewahrt. Natürlich, ich dankte den Herrn von Herzen mit ihm. Dennoch sagte ich dabei, weißt du, ich selbst bin Zeuge eines noch größeren Beweises für Gottes Führung. Ich kenne diese Kurve, bin dort schon 100 Mal gefahren. Mein Auto ist noch in einem Stück. Mein Leben wurde erspart. Siehst du, das ist etwas, was wir zu vergessen pflegen, oder? Wir nagen dazu zu denken, dass wenn Gott irgendwo führt, da wird es Feuerwerk geben. Etwas Sensationelles, das unsere Blutdruck in die Höhe treibt. Ist meistens aber nicht der Fall. Achtung, ich bin mir sicher, dass Gott am Werk war, als dein Auto gegen den Baum krachte und du unverletzt herausgekrochen bist. Aber was ist mit den 6.927 anderen Fällen, als du irgendwo hingefahren bist und wieder nach Hause fuhr und nichts ist passiert? Hast du Augen dafür? Ist das nicht Gottes Führung? Klar, du hast ihn nicht gesehen. Aber im Verborgenen war er da. Fortsetzung am nächsten Sonntag. Und jetzt freue ich mich sehr, es hat ein bisschen gedauert, aber da gibt es wieder ein musikalisches Intermezzo. Danke, Jeremy. Danke, Jeremy. Wie schon ein paar Mal gesagt, wir feiern dieses Jahr 500 Jahre evangelisches Gesangbuch und singen gerne auch die Golden Oldies. Und jetzt Gesang 298, also aus dem blauen Gesangbuch 298, Wer nur der lieben Gott lasst walten. Aus dem blauen Gesangbuch 298, die Strophen 1, 2, 3 und 7. Also die eerste drei Strophen und die letzte. 1, 2, 3, 7 van 2, 9, 8. Blauwe. Blauwe.